Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Norbert Lied in seiner Serie mit dem Titel Der Judasbrief im Strom der Endzeit in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Judas, das Vorbild. Doch zuerst folgt noch die Schriftlesung, gelesen von Hans-Jörg Wieler. Weiter hören wir noch das Lied Nicht mir, nein ihm sei Ehre, Anerkennung, gesungen und gespielt von Robert Roos. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Ich lese Ihnen bekannte Worte, die Sie kennen, aus 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 1 bis 10 und den Vers 13. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vorzeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt.
Christus in mir, nicht ich. Christus in mir, das heiligt meine Lippen. Christus in mir, das reinigt meinen Sinn. Christus in mir, dann kann ich Früchte tragen von bleibendem und ewigem Gewinn. Herr, mir gelöst vom eigenen versenkt in dich, soll's über meinem Leben stehen. Christus in mir, nicht ich. Christus in mir heißt anderer Lasten tragen, vor Gott für sie zu treten in den Riss. Christus in mir, dann darf ich Tränen trocknen. Christus in mir vertreibt die Finsternis. Herr, mir gelöst vom eigenen Ich, tiefer versenkt in dich, soll's über meinem Leben stehen. Christus in mir, nicht ich. Er und nur er, das wird ja binnen kurzem das einst gerühmen meines Herzens sein. Er die Erfüllung meiner ew'gen Hoffnung. Er werde hoch erhoben, gelöst vom eigenen Ich, tiefer versenkt in dir, soll's über meinem Leben stehen. Christus in mir, nicht
ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bete auch noch mal kurz. Himmlischer Vater, in Jesu Namen und um Jesu Willen beten wir, dass du uns jetzt die Augen öffnest, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Der Judasbrief ist ja das vorliegende Thema. Wir werden uns einige Sonntage damit beschäftigen. Wir werden über sehr heiße Themen sprechen, über Endzeitentwicklungen, Zeichen der Zeit, Endzeitzeichen, aber auch auf die Entrückung noch eingehen, aber auch auf die Bewahrung derer, die dem Herrn glauben. Auch Ermutigendes steckt in diesem Brief. Und ich habe gedacht, wir könnten vielleicht heute Morgen schlicht und einfach uns Gedanken machen über die Person Judas. Was war das eigentlich für ein Mensch, der diesen Judasbrief geschrieben hat? Vielleicht mal vorweg, das ist wichtig, dass man das so im Hinterköpfchen ein bisschen gegenwärtig hat. Judas war kein Apostel. Er ist also nicht zu verwechseln mit dem Apostel Judas, den der Herr Jesus in Lukas Kapitel 6 zum Beispiel erwähnt. Wer war Judas? Judas war der leibliche Bruder von Jakobus. Nun, wer war Jakobus? Da gab es mehrere. Nicht der Jakobus, der ein Apostel war. Warum nicht? Weil der Jakobus Apostel, Jakobus, bereits sehr früh durch Herodes hingerichtet war, wurde. Es gab aber noch einen anderen Jakobus, der ein Bruder war von Jesus Christus. Und dieser andere Jakobus, der Bruder des Herrn, der war Konzilleiter und Gemeindeleiter in Jerusalem. Eine sehr wichtige Persönlichkeit. Er war kein Apostel, aber Gemeindeleiter in Jerusalem. Und der hat den Jakobusbrief geschrieben. Ja? Also ein Bruder des Herrn Jesus hat den Jakobusbrief geschrieben. Und nun, dieser Judas, der den Judasbrief geschrieben hat, war ein leiblicher Bruder von dem Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Sie können mir folgen, ne? So ganz einfach. Und sie werden beide, sowohl der Jakobus als auch der Judas, sie werden beide erwähnt im Markus-Evangelium Kapitel 6, Vers 13, als dort die Juden sagen, also die kannten die beiden, die waren mit Namen bekannt und die wussten, die sind mit Jesus gewesen, das waren Brüder des Herrn. Ist dieser, also Jesus, Markus 6, 3, ist dieser Jesus nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria, und jetzt kommt es, der Bruder von Jakobus und Josses und Judas und Simon, ja, hier kommen Jakobus und Judas vor, und sind seine Schwestern hier nicht bei uns, und sie nahmen Anstoß an ihn. Also Jakobus und Judas werden an dieser Stelle erwähnt. Das ist ja interessant. Die Bibel sagt uns ja sehr deutlich, dass die Brüder des Herrn, also sowohl der Jakobus als auch der Josses, als auch der Judas, als auch der Simon, waren leibliche Brüder des Herrn Jesus, die haben nicht an ihn geglaubt. Johannes 7, Vers 5. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Aber später haben die sich bekehrt. Herrlich, ja? Alle Brüder, durch die Reihe. Wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich nach der Auferstehung des Herrn. Denn es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 14, so wunderbar, diese alle verharrten einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesus und seinen Brüdern. Waren alle dabei. Ja, nebenbei, im Glaubensaufblick auf Jesus gibt es Hoffnung für jede Familie. Selbst die Brüder Jesu haben vielleicht Jahrzehnte nicht an ihren Bruder geglaubt. Zum Schluss waren sie alle dabei. Und zwei haben sogar hervorragende Briefe im Neuen Testament geschrieben. Ja, also, der Judas sagt nun in Judas Vers 1, Judas hat ja nur ein Kapitel, und da stellt er sich in Vers 1 vor und er sagt, Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder aber des Jakobus, an die Berufenen, die in Gott dem Herrn geliebt und durch Jesus Christus bewahrt sind. Judas war ein Bruder des Jakobus. Jakobus war ein Bruder des Herrn Jesus. Also war Judas auch ein Bruder des Herrn Jesus, genau genommen Halbbruder. Aber es kommt auch das Wort Bruder vor, denn es heißt zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 18 bis 19, darauf nach 3 Jahren zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn, sagt der Apostel Paulus. Toll, ne? Also bitte, vergegenwärtigen wir uns, also mit diesem Judasbrief haben wir den Bruder des Herrn Jesus Christus vor Augen. Nun, wir können einiges von diesem Mann lernen. Also ich persönlich, ich habe das auch heute Morgen noch gebetet, Herr, lass mich so werden wie dieser Mann. Ich sage Ihnen das Lied, das der Howard gesungen hat, den Text, der hätte von Judas stammen können. Dieses Lied traf genau die Persönlichkeit, die der Judas darstellt. Ich habe drei Hauptpunkte heute Morgen. Erstens seine Geisteshaltung, zweitens seine Geistesleitung und drittens die Geisteswirkung. Geisteshaltung, Geistesleitung, Geisteswirkung. Zur Geisteshaltung. Judas zeichnet sich in hervorragender Weise durch Demut aus. Das ist eben, was wir im Lied gehört haben, ja? Nicht ich, Jesus allein. Ich las die Geschichte, ein Vater ging mit seinem Sohn an der Hand durch die Straßen von Chicago und da kamen sie an einer Stelle vorbei, wo ein Wolkenkratzer konstruiert wurde. Und ganz oben, da sahen sie Männer arbeiten und dann sagt der Sohn zu seinem Vater: Papa, was machen denn die kleinen Jungen da oben? Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn: Du, hör mal, das sind keine kleinen Jungen, das sind erwachsene Männer. Ja, aber warum sehen die denn so klein aus? Ja, sagt der Vater, weißt du, weil die so weit oben arbeiten. Aha. Und nach einer kurzen Zeit sagte dann der Sohn zu seinem Vater: Vater, wenn sie dann bis zum Himmel kommen, dann bleibt von ihnen gar nichts mehr zu sehen, nicht wahr? Und dann sagt der Vater: Ja, so ist das. Je näher wir zu Christus kommen, Je mehr wir mit ihm leben und verbunden sind, je weniger sieht man von uns, je kleiner werden wir. Und das ist eine passende Illustration im Hinblick auf Judas. Dieser Mann ist ein Paradebeispiel von Demut. Er lebt so weit oben bei Christus, dass man ihn selbst kaum sieht. Und da dürfen wir uns prüfen. Das Kriterium, wie weit ich mit Jesus verbunden bin und wie weit oben ich lebe, ist nicht das, was ich alles weiß, sondern die Praxis. Wie stolz bin ich noch? Wie ehrsüchtig bin ich noch? Wie schlecht kann ich nachgeben? Wie dickköpfig bin ich noch? Wie launisch bin ich noch? Wie neidisch und eifersüchtig? Daran kannst du erkennen, wie groß du noch bist und wie klein Jesus ist und wie weit wir wirklich bei Jesus leben. Judas, Knecht Jesu Christi, Bruder aber des Jakobus an die Berufenen, die in Gott, dem Vater, geliebt und durch Jesus Christus bewahrt werden. Er stellt sich in seinem Brief, dieser Mann, nicht als der Bruder des Herrn Jesus vor. Also ich sage Ihnen, ich hätte das gemacht. Volle Pulle. Kann mich eben nicht vergleichen mit dem Mann. Also glaube ich, oder? Sie auch, oder nicht? Ich glaube, wir hätten uns alle so vorgestellt. Er stellt sich vor als Knecht Jesu Christi und als Bruder des Jakobus. Ich hätte gesagt, hör mal, hier, Norbert Lied, Bruder des Herrn und Bruder des Jakobus auch noch. Stellen wir uns das mal vor. Dieser Mann ist mit Jesus aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie lange, vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre. Die haben dieselbe Mutter gehabt. Die haben wahrscheinlich zusammen gespielt und später zusammengearbeitet. Vielleicht hat der Herr Jesus Christus sogar mal auf seinen kleinen Bruder Judas aufgepasst. Ist doch alles möglich, ne? Sie aßen miteinander. Sie lebten miteinander unter einem Dach. Vielleicht schliefen sie sogar miteinander in einem Zimmer. Da muss doch herrlich gewesen sein. Was für eine Erfahrung. Aber zuerst hat natürlich dieser Judas, der hat nicht an Jesus geglaubt. Wir haben das zitiert und vielleicht war er auch manchmal wütend und neidisch auf ihn, weil Jesus eben so ganz anders war. Er war so ohne Sünde. Man konnte den nicht ärgern. Das tun doch Kinder so gerne, oder nicht? Den anderen ärgern und sticheln und mal das Spielzeug wegnehmen da, das Auto. Oder ja gut, Autos gab es früher noch nicht. Ja? Einfach mal das Spielzeug wegnehmen und so. Und der Jesus, der ließ sich gar nicht provozieren. Mensch, was waren die neidisch, die Brüder, ja? Und je mehr sich der Herr Jesus darstellte als der, der er wirklich ist, je neidischer wurden die. Und seine Brüder glaubten nicht an ihn. Sie provozierten ihn. Geh doch hinauf nach Jerusalem, zeig dich doch dem Volk. Und jetzt sagt derselbe Mann: Ich bin sein Knecht. Ich bin sein Knecht. Was für ein Wandel. Und jetzt können wir ja auch andersrum sagen. Jetzt kann man ja sagen, wo er sich bekehrt hat und von neuem geboren war. Jetzt hätte er nach seiner Bekehrung ja allen Grund gehabt, stolz zu sein, nicht wahr? Und zu protzen, so ein bisschen angeben, nur so ein bisschen, aber wenigstens ein bisschen. Wie hätte es ihm gut gestanden, wenn er betont hätte, dass er ja immerhin der Bruder des Herrn war, das heißt der Halbbruder des Herrn. Und er hätte mit dieser Aussage ja auch noch recht gehabt, er hätte ja gar nicht gelogen. Er hätte ja voll die Wahrheit gesagt. Und man kann ja mal das Positive sehen, es hätte ihm mehr Achtung gebracht, mehr Autorität, mehr Anerkennung. Kann man das so vorstellen, ja? Hört mal, ihr Lieben, ich kann euch was erzählen. Ich kenne ihn besser als alle Apostel. Die waren nur 3 Jahre mit ihm zusammen. Ich fast mein Leben lang. Ich kann euch aus der Kinderstube Jesu erzählen. Ich war Tag aus und Tag ein mit ihm zusammen. Wir lebten in einer Familie. Ich könnte euch mehr über ihn sagen als alle anderen zusammengenommen. Ich habe so viel Erfahrung. Doch er erwähnt diese Tatsache nicht einmal. Ich bin der Bruder des Jakobus. Ich bin der Knecht des Herrn. Unwahrscheinlich. Das bezeugt nicht nur seine demütige Haltung, natürlich, aber das zeigt doch auch gleichzeitig von seiner Hochachtung gegenüber den Herrn. Er sah in ihm das, was er wirklich war. Nicht nur Mensch, nicht nur Bruder, sondern Gottes Sohn, Gott im Fleisch und Herr über alles, der Könige über alle Fürsten der Welt. Und er hat ihn als seinen Herrn angenommen. Wenn ein Halbbruder so etwas über seinen Bruder schreibt, mit dem er vielleicht Jahrzehnte zusammengelebt hat, dann kann das nur wahr sein. Dann ist das ein hervorragendes Zeugnis, das dem Herrn von einem Familienangehörigen ausgestellt wird. Er ist der Herr. Ich weiß es. Wie gerne rühmen wir uns doch mit großen Namen. Also man merkt das manchmal, wenn man mit Verwandten oder Bekannten oder Freunden zusammen ist und manchmal tappt man ganz ehrlich gesagt auch selber da rein. Ne? Ja, ich kenne den Herrn so und so. Nationalrat, den war ich mal zusammen, du. Bringt dir eigentlich nichts, aber ist einfach schön, ne? Kann man mal so sagen. Ne? Oder, ja, ich war kürzlich mal mit dem Herrn Professor Doktor Dings zusammen. Aber kann ich mir ja nichts für kaufen, oder? Aber der Mensch ist so, oder nicht? Man ist so veranlagt. Bei Judas war das anders. Er verleumdet das alles. Das Knecht des Herrn. Aber ebenso stellt sich dieser Mann auch unter die Autorität der Apostel. Denn er sagt im Vers 17, ihr aber, Geliebte, denkt der Worte, die zum Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Also damit wird klar, er war selber kein Apostel. Ja? Also er war nicht der Apostel Judas, der in Lukas 6 erwähnt wird, er war eben der Bruder des Herrn. Er bezeichnet sich nicht als Apostel, sondern er hebt diese über seine Persönlichkeit hervor. Und mit was für einer Demut. Ihr aber, Geliebte, gedenkt der Worte, die zum Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Also der sagt damit, hört mal, diese Apostel. Das sind aber ganz besondere Leute. Da kommen wir aber alle nicht mit. Mensch, er hätte sich doch da wenigstens als Bruder des Herrn Jesus ausgeben können. Ne? Wenigstens auch so ein bisschen Anerkennung und mehr Ehre gehabt. Ne? Nix. Er vermeidet das alles. Judas erkannte also die gesonderte Stellung der Apostel an. Hebräer 2, 1 bis 4 wird die gesonderte Stellung der Apostel erwähnt. Lukas 6 erwählt der Herr Jesus Christus aus seiner Jüngerschar 12 Personen mit Namen und dann heißt es, die er auch Apostel nannte. Apostel bedeutet Boten, aber das waren besondere Boten. Das waren Apostel. Und dann in Lukas Kapitel 10 erwählt er nochmal 70 Jünger, die er aussendet mit Vollmacht, aber die nennt er nicht Apostel. Verstehen Sie? Es gab nur 12 Apostel. Der Papst ist kein Apostel und auch, was die neuapostolische Lehre da verkündigt, vorbei. Es gab immer nur 12. Ja, er stellt also die Apostel hoch über seine eigene Person. Ich hörte, wenn ich das nicht mit eigenen Ohren gehört hätte, die Worte eines Verkündigers, der sagt, ich habe es also selber gehört, ich glaube, ich habe nochmal zurückgespult und nochmal, der bezeugt, dass er ähnlich dem Apostel Paulus in den Himmel entrückt wurde und er habe dort die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und dort sei er ohne Zutun von Menschenhand wiedergeboren worden. Das ist nicht nur Lüge, das ist nicht nur falsch, das ist nicht nur total unbiblisch, da macht sich nämlich einer selbst zum Apostel. Das ist grenzenloser Hochmut und widerspricht der Heiligen Schrift aufs Schärfste. Und mir tut jeder leid, der das nicht merkt. Hochmut ist eine große Gefahr. Ich bin da einfach hängen geblieben. Sie verstehen, diese Persönlichkeit des Judas, der so ein demütiger Mensch war, der so von sich wegwies auf Jesus hin, auf die Apostel hin, also auf die Autorität der Schrift hin und so von sich weg. Der hat wirklich hoch bei Jesus gelebt, ja? War selber kaum zu sehen. Hochmut stellt sich ja immer über andere, automatisch, und er lässt nur sich selbst gelten. Zum Beispiel im 3. Johannesbrief, Vers 9, da heißt es, dass Johannes schreibt: Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Genau umgekehrt, ja? Wie Judas. Diotrephes will der Erste sein und darum weist er uns die Tür. Das ist immer so beim Hochmut und beim Stolz. Die anderen, oh, sich selber. Ja? Saul, oh, ich habe gerade die ersten beiden Samuel-Bücher durchgelesen, so für mich per Privat. Ach, das tut einem so weh. Saul ist ja schlussendlich an seinen Hochmut gescheitert. Eigentlich an seinem Hochmut. Und dieser Hochmut brachte Neid hervor und Eifersucht. Dann leitete er ihn in blinden Hass. Aber angefangen hat das alles damit, dass das Herz von Saul stolz wurde. 1. Samuel 15, 17 sagt Samuel zu Saul: Als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israel. Als du klein warst in deinen Augen. Und dann ist das alles anders geworden. Der ist dann hochmütig und stolz geworden. Es fing mit kleinen Reaktionen an. Ich lese Ihnen mal eine vor. 1. Samuel 15, 12. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Und es wurde dem Samuel berichtet: Saul ist nach Karmel gekommen und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet. Da haben wir's. Als du klein warst in deinen Augen, war wunderbar, da wurdest du zum König. Und als er sich ein Denkmal aufrichtete, da ging's bergab. Ich weiß noch, Wimalgo zum Beispiel, der Gründer unseres Werkes, der hat nie gewollt, dass man über ihn eine Biografie schreiben sollte. Hat er immer verneint. Martin Luther wollte nicht, dass man die Kirche nach seinem Namen nennt. Er hat gesagt, nach mir, dem stinkenden Madensack. Ist leider anders gekommen, ja? Hat aber selber nicht gewollt. Schauen wir nur mal in zwei Beispielen, schauen wir mal auf den Unterschied zwischen Saul und David. Saul zog einmal in einen Krieg und da heißt es, 1. Samuel 14, 24, die Männer Israels waren sehr angestrengt an jenem Tag und Saul beschwor das Volk und sprach: Verflucht sei der Mann, der Speise isst bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. Merken Sie? Ich mich an meinen Feinden. Da nahm niemand im Volk eine Speise zu sich. Durfte nichts essen. David war später in einer ganz ähnlichen Lage, auch kriegerische Auseinandersetzung. Und da heißt es, 1. Samuel 30, 26, als aber David nach Ziklag kam, sandte er von der Beute den Ältesten in Juda, seinen Freunden, und sprach: Seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn. Haben Sie es gemerkt? Saul sagt: Bis ich mich an meinen Feinden gerecht habe. David sagt: Feinde des Herrn. Saul sagt: Wehe, ihr esst Speise. David heißt es: Hier habt ihr Geschenke. Saul will nur die Ehre für sich. 1. Samuel 15, 30, er aber sprach: Ich habe gesündigt. Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volks und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Es ging Saul offensichtlich gar nicht um die Anbetung des Herrn, sondern es ging ihm darum, was er auch zuerst erwähnt, es ging ihm um die Ehre vor den Ältesten und des Volkes. Ja, ich habe gesündigt, schnell, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, so, aber schnell, ehre mich doch. Ähnliche Situation bei David, der vor Freude einmal vor der Bundeslade hertanzte und seine eigene Frau, die er liebte, Michal, verachtete ihn in ihrem Herzen. Das ist bitter, ne? Bah. 2. Samuel 6, 16, als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, Da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König hüpfen und vor dem Herrn tanzen, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Wenn eine Frau ihren Mann im Herzen verachtet, dann gute Nacht um sechs. Umgekehrt auch. Wie reagiert David? Da war ja schließlich der König. Hätte er sagen können, komm, ich mach den Kopf kürzer, ist die Sache erledigt. 2. Samuel 6, 21, 22. David aber sprach zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn und über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen, und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Und dieser Mann wird zu der größten königlichen Persönlichkeit Israels bis heute. Ich will noch geringer sein. Diotrephes will der Erste sein, darum nimmt er uns nie an. Saul konnte es nicht ertragen, dass ein David, der nicht zu seiner Familie gehörte, das war ja sein Problem, das kommt auch immer wieder zum Ausdruck, zum König eingesetzt war. Und darum hat er dementsprechend reagiert. Und das ist also, ich habe mir das rausgeschrieben, er reagiert zunächst einmal mit Verachtung, dann mit Neid, später wird daraus Hass, dann artet es aus in Verfolgung, dann in blinde Wut, dann in Okkultismus und schlussendlich in Selbstmord. Angefangen hat es mit Ehrsucht. Und da eben Judas, ja, Knecht des Herrn, der hätte sich wirklich rühmen können, Knecht des Herrn, diese Unterwürfigkeit. Viel, ganz viel ist innerhalb der Gemeinde Jesu kaputt gegangen. Manche Spaltung entstand bloß aus Neid und Ehrsucht. Man sagt nicht am runden Tisch, sondern am Kaffeetisch, wo man miteinander dann geredet hat über die anderen. Die verstehen? Man schiebt zwar andere, meist biblische, geistliche Argumente vor, aber der tiefe Grund, der wirkliche Grund, ist oft, nicht immer, aber ist oft ganz simpel. Man will nicht die zweite Geige spielen. Das ist es. Und dann sucht man irgendwelche so biblische Argumente, die man da anwenden könnte, um den anderen dann vielleicht weg. Und wie viel Familienstreit? Haben Sie Familie? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Haben Sie Töchter? Jeder, der mehr als zwei Töchter hat, versteht mich. Neid, Eifersucht, nur weil der eine oder die andere fälschlicherweise meint, die andere oder der andere sei bevorzugt. Aber stimmt das gar nicht, ja? Gestern noch mit meiner Frau geredet, ich weiß noch, vor vielen Jahren, da waren unsere Töchter noch klein. Wir haben ja vier Mädchen, ne? Süße, ganz süße. Da waren die noch ganz klein, und dann haben wir dreien, die letzte war noch viel zu klein, und dann haben wir gesagt, komm, den drei Älteren kaufen wir jeden Puppenwagen. Und wir haben uns das überlegt, so jedem nach dem Geschmack, so. Der einen Tochter mehr so diesen Puppenwagen und die Farbe und die Größe, und der andere den und der dritte dann den und so weiter, naja. Und dann kam Heiligabend. Ich sag Ihnen, meine Frau hat gesagt, Norbert, nie wieder. Nie wieder. Drei Puppenwagen für drei Mädchen, nie wieder. Die sind auf die Puppenwagen gestürzt, jeder auf den verkehrten. Ja? Die eine wollte den Puppenwagen, die kleinste, unsere Natalie damals, das war die erste, die konnte kaum laufen, aber die hat den Puppenwagen nicht mehr losgelassen. Die sollte doch gar keinen haben, die war doch viel zu klein. Ja? Und die andere hat gesagt, die Farbe gefällt mir aber besser. Und jeder hat den Puppenwagen vom anderen festgehalten. Und ein Durcheinander, sage ich Ihnen. Heiliger Abend, schöne Bescherung. Wenn Menschen größer werden, also ich meine jetzt nicht bezogen auf meine Familie oder nur auf meine Familie, dann sind das nicht mehr die Puppenwagen, dann sind das andere Sachen, aber sind immer noch da, oder? Die beste Therapie bei Neid, Eifersucht, Missgunst, ist nicht die, dass man trotzig reagiert, in Selbstmitleid versinkt oder Aufmerksamkeit sucht. Die beste Therapie, um davon frei zu werden, besteht in einer demütigen Haltung, so simpel das klingt. Da musst du drum kämpfen, loslassen. Ist doch egal, wer ich bin, was die anderen von mir denken, was ich fühle oder empfinde. Ich bin Kind des Herrn, was will ich denn? Ich nehme meine Situation so aus der Hand des Herrn, darunter stelle ich mich. Und dann werde ich frei, vogelfrei. Und wenn du das nicht machst, bleibst du wie ein ängstliches Mäuschen im Käfig. Du wirst nie frei. Es wird erzählt, dass sich im Strom- und im Urwaldgebiet von Südamerika häufig Bergziegen auf Naturbrücken begegnen. Naturbrücken, manchmal so schmale Baumstämme, die über tiefe Abgründe gehen, ja? Und da kommt es schon mal vor, dass zwei Bergziegen, die eine kommt von der Seite, die andere von dieser Seite, und dann stehen die plötzlich gegeneinander, Kopf an Kopf. Und man weiß, also wenn diese beiden Bergziegen jetzt gegeneinander kämpfen würden, so mit ihren Hörnern, dann würden sie beide abstürzen. Aber das passiert nicht. Wissen Sie warum? Die eine Bergziege legt sich flach auf den Boden und die andere steigt drüber. Und so kommen beide gesund und unbeschadet auf der anderen Seite an. Philipper 2, 3 bis 5. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Judas war das. Das habe ich auch nie vergessen. Unser Wim Malgo, der hat uns das öfter gesagt, als auch noch, als wir in der Bibelschule waren und so. Er hat gesagt, dass immer dann, wenn Eifersucht in ihm über einen anderen Bruder aufkommen wollte, dann habe er ihn umso bewusster gesegnet und umso bewusster für ihn gebetet. Und das hat ihn selber immer befreit. Statt eifersüchtig zu reagieren, ja, hat ihn selber immer befreit. Muss mal anfangen. Für deinen Bruder oder für deine Schwester, wo du Schwierigkeiten hast, doppelt segnen, dreifach segnen, auf einmal wirst du frei. Die Bibel redet vom Überwinden, ne? So, Geistesleitung. Judas 3, nach der Lutherbibel. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich's für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Also, Geistesleitung. Es ist ja erstaunlich, wie sehr sich dieser Judas vom Heiligen Geist leiten ließ, obwohl er das gar nicht hervorhebt. Und das begeistert mich so an dem Mann. Das ist sicher nicht ohne Bedeutung, gerade im Strom der Endzeit, da Judasbrief ja ein endzeitlicher Brief ist, so sagen wir mal im Strom der charismatischen Extrembewegungen. Da wird ja mit dem Begriff Geistesleitung sehr locker umgegangen, oder? Da heißt es ja, so spricht der Herr oder der Geist hat mir offenbart oder der Herr hat zu mir gesprochen. Ne? Judas sagt, hielt ich es für notwendig, euch diesen Brief zu schreiben. Er sagt nicht, hielt der Herr es für notwendig, obwohl es ja der Herr war, also da, um jeden Zweifel auszuräumen. Es war ja der Heilige Geist, der ihn inspiriert hat. Es ist ja Gott, der Allmächtige, Jesus Christus gewesen, der ihm diesen Brief in die Hand gab, in die Feder gab, dass diese Gedanken, dass er das so schreiben musste. Aber die Tatsache, dass Judas das gar nicht so erwähnt, er sagt einfach, ich schreibe euch jetzt hier mal einen schönen Brief. Und er war inspiriert, voll inspiriert mit dem Heiligen Geist, ohne dass er das betont. Und dann die Albrecht-Bibel sagt in Vers 3, so, Geliebte, während ich gerade mit allem Fleiß dabei bin, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, sehe ich mich genötigt, euch zunächst in diesem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Also er sagt, ich bin gerade dabei, euch einen ermutigenden Brief zu schreiben. Aber wisst ihr, was ich jetzt gemacht habe? Weg in den Mülleimer, ich schreibe einen neuen. Also Judas war dabei, ein ermutigendes Sendschreiben zu erstellen, das uns bis heute nie überliefert worden ist. Wir wissen nicht, was das war. Hat Gott nie in die Bibel genommen. Ein ermutigendes Sendschreiben. Stattdessen sorgt der Heilige Geist dafür, dass uns dieser äußerst ermahnende, strenge Brief des Judas erreicht. Hier sehen wir doch etwas davon, was für die letzte Zeit wichtig ist. Heute tut man ja genau das Gegenteil. Ich sag mal so, Wohlfühl-Christentum. Hauptsache es geht dir gut. Ja? Passt nicht in den Judasbrief. Passt nicht. Wir sehen also, was dem Herrn für die letzte Zeit am Herzen liegt. Er hatte also in dem Judas eine Person als Knecht, den er herumlenken konnte. Und er konnte ihn, der dabei war, einen ermutigenden Brief zu schreiben, er konnte ihm jetzt einen der ernstesten Briefe des Neuen Testaments geben. Ich denke, das ist nicht einfach. Wir lesen das so schön, aber ich Ich denke mal, selbst wenn man gerade selber vielleicht auch im Verkündigungsdienst steht oder im Hauskreis oder auch wenn Sie vielleicht Kinderstunde, Sonntagsschule oder dergleichen machen oder leiten, ich denke, das ist nicht einfach, einen vorgefassten Brief so total zu ändern. Da hat man vielleicht ein Lieblingsthema, ja? Und das soll man plötzlich aufgeben. Oder man soll etwas ganz anderes behandeln. Es bedarf doch einer starken Überwindung. Jeder Verkündiger möchte doch viel lieber etwas Ermutigendes weitersagen, etwas Auferbauendes, etwas Tröstendes, als so eine Gerichtsbotschaft. Stellen wir uns mal vor, da ist jemand sich am Vorbereiten für einen Gottesdienst oder einen Brief am Schreiben oder Hauskreis, Kinderstunde, Sonntagsschule und er freut sich so sehr über seine positiven Gedanken. Oh, das tut jetzt aber der Gemeinde gut. Das tut jetzt aber der Gemeinde gut. Ja? Die Auslegung, die Anwendung, die Verheißungen, die Bibelverse hier, Ermutigung. Und das ist ja auch tatsächlich so nötig in der Gemeinde Jesu. Denn es gibt so viel Leid und so viel Kummer und so viel Sorge. Und da tut Not einfach Trost. Und plötzlich merkst du, dass man völlig in eine andere Richtung gelenkt wird. Und man muss nun stattdessen etwas höchst Ermahnendes total Unangenehmes, eine Gerichtsbotschaft weitergeben. Also, er muss über Sünde reden, er muss über Gericht reden, er muss sogar über kommende apokalyptische Ereignisse reden, er muss über den Antichristen reden, er muss über falsche Brüder reden, er muss über falsche Lehren in der Gemeinde reden und. Wer tut sowas schon gern? Tun Sie das gern? Nein, das tut man nicht gerne. Aber der Herr hat es so gewollt. Das ist mir schon ein Zeugnis, muss ich sagen, im Leben von Judas. Das zeigt aber auch, wie wichtig der Brief ist. Der, wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt, werden Sie auch immer wieder sagen, nicht umsonst als letzter Brief vor der Offenbarung geschrieben steht. Der Judasbrief zeigt genau die Verhältnisse der Welt, wie sie sein werden, kurz vor der Apokalypse, kurz vor der Offenbarung, kurz vor der Entrückung. Nach dem Judasbrief kommt die Offenbarung. Und das, was Judasbrief schildert, ist die Gesellschaft, die wir heute haben. Darum steht er als vorletzter Brief im Neuen Testament. Und dann zum Schluss Geisteswirkung. Der Judasbrief, also wie gesagt, ist ein Endzeitbrief und deshalb bleibt er nicht ohne Wirkung für unsere Zeit. Denn heute am Ende der Tage sehen wir uns der gleichen Situation gegenübergestellt. Der Judasbrief widerspiegelt ja das, was am Ende der Tage geschieht und damals schon seine Anfänge hatte. Über den Glaubenskampf heute, über die notwendige Kompromisslosigkeit oder gegen die Gefahr der Sünde wird kaum noch gesprochen. Man sucht eher positive Auferbauung und Erfahrung, was auch nötig ist. Was auch nötig ist. Also das wollen wir jetzt nicht verleugnen oder verneinen. Und jeder wird ja auch durch den Geist in die ein oder andere Richtung gelenkt. Aber es gibt da auch Richtungen, die einfach nicht mehr gut sind. Man darf vom Evangelium nur noch die positive Seite darstellen, statt die Endzeit ernst zu nehmen. Hör bloß auf mit Endzeit, ihr Endzeitapokalyptiker, ihr. Dabei geht es Judas ganz klar um diesen Glaubenskampf. Wenn man kämpft, kämpft man, nicht wahr? Da kann man keine Streicheleinheiten geben, oder? Stellen Sie sich mal einen Boxer vor, Cassius Clay, oder wie heißen die? Oder diese Kolikow-Brüder, diese Klitschko-Brüder. Ja, mit Tennisschlägern können die da oben nicht im Ring stehen. Oder Fähnchen schwingen. Dann ziehen sie Boxhandschuhe an, da wird reingekloppt. Ja. Ist nicht gut, weiß ich. Aber das ist Kampf. Und auch sonst beim Sport, auch im Fußball. Da musst du gegen den Gegner ran, da musst du ran, da musst du raus, da musst du verteidigen. Da kannst du nicht, Ballett tanzen bei der Weltmeisterschaft. Ja? Kampf, Vers 3, dass ihr für den Glauben kämpft. Das ist die Herausforderung der Bibel für die letzte Zeit. Dass ihr für den Glauben kämpft, jetzt geht es weiter, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Bah! Merken Sie sich das mal bitte. Es geht dem Judas um sehr viel mehr, nicht nur um den Glaubenskampf, sondern um den Glaubenskampf für das Wort, das uns ein für alle Mal überliefert worden ist. Das ist der Glaube an den Kanon des gesamten Wortes Gottes. Dieser ist uns durch die Apostel ein für alle Mal überliefert. Vers 17. Eine Gefahr nämlich in der letzten Zeit und deshalb auch ein Endzeitzeichen ist, dass man biblische Prophetie vernachlässigt und man sich falschem Prophetentum eröffnet oder öffnet. Dass man die Grundlage des Wortes Gottes verlässt und verführbar wird für außerbiblische Dinge. Die Bibel ist vollständig, allgenugsam und vollendet. Ihre Aussagen stehen unverbrüchlich für alle Zeiten fest. Sie sind ein für alle Mal überliefert. Das sagt Judas, die den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Da gibt es nichts mehr hinzuzutun und nichts mehr weg. Paulus mahnt sogar mal die Korinther in 1. Korinther 4, 6, dass er sagt, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Nicht mal im Denken. Nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht. Also jede Lehraussage, die über das Geschriebene hinausgeht oder eben Abstriche davon macht, jede Toleranz ihr gegenüber, denken wir auch an die neuen Bibelübersetzungen, stehen unter dem Gerichtsurteil aus Offenbarung Kapitel 22. Und die Bibel endet nicht umsonst gerade mit diesen Versen. Offenbarung 22, 18 bis 20. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plage hinzufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Es spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert ist. Nichts mehr hinzu, nichts weg. Damit ist jeder, aber auch jeder Religion, die über dem Geschriebenen hinausgeht, diese unterwandert oder Abstriche macht, die Tür gewiesen. Für die Endzeit ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, wie sieht es da aus mit dem Koran? Wie sieht es da aus mit den Schriften der Mormonen, den Zusatzschriften? Wie sieht es da aus mit denen der Zeugen Jehovas? Wie sieht es aus mit außerbiblischen Offenbarungen, Prophezeiungen? So spricht der Herr. Wenn der Herr so gesprochen hat, kannst du es ja dazu schreiben. Wenn es direkt vom Geist inspiriert ist, ne, sagen die doch. Der Herr hat mir gezeigt, der Herr hat zu mir gesprochen oder so spricht der Herr, sagen die. Ja, okay, dann schreiben wir das auf. Dann machen wir Offenbarung Kapitel 23. Hat er ja gesagt. Oder nicht? Geht nicht. Verstehen Sie? Die Bibel hört damit auf, Offenbarung 22. Wie ist das da mit der liberalen Theologie, die Abstriche macht? Oder mit den Apokryphen? Ich komme zum Schluss. Es gibt in den USA, ich weiß nicht, ob Sie davon auch schon gehört haben, ich habe da schon einiges drüber gehört, es gibt in den USA, in Kalifornien, das sogenannte Jesus-Seminar. Schon mal von gehört? Jesus-Seminar, das ist von Bedeutung. Diese haben nämlich sehr großen weltweiten Einfluss und in Amerika berichten die Zeitungen regelmäßig über deren Ergebnisse, über die Ergebnisse dieses Jesus-Seminars. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Gelehrten, die sich einen Evangeliumstext anschaut, in dem der Herr Jesus gesprochen hat, und dann entscheiden die, was echt ist und was nicht echt ist. Und dabei hat jeder dieser Gelehrten verschiedene Kugeln, vier verschiedene Kugeln. Und je nach Überzeugung werden diese Kugeln in einen Eimer geworfen. Ja, ist zum Lachen, aber ist so. Und dadurch wird dann die Meinung des entsprechenden Gelehrten angezeigt. Rot zum Beispiel bedeutet, so spricht Jesus. Rosa bedeutet, das hört sich an wie Jesus. Grau heißt vielleicht. Und schwarz steht für, das muss ein Fehler sein. Und so prüfen die den Text. Und dann wird das nachher zusammengetragen, ne? Nach diesen Kugeln da im Eimer. Und dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass nur etwa 18% der Worte, die in den Evangelien zu Jesus zugesprochen werden, wirklich von ihm stammen können. Nur 18%. Die Auferstehung Jesu zum Beispiel erhielt, klar, nur schwarze Kugeln. Das muss ein Fehler sein. Alle Wunder erhielten nur schwarze Kugeln. Nur allgemeine Aussagen, allgemeine tägliche Aussagen Jesu wurden stehen gelassen. Alles andere weg. Wie haargenau passt das hier, Judas 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ja, sehen Sie, wie aktuell der Judasbrief ist, und das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Ich denke, wenn Sie auf dem Laufenden sind, auch wissen Sie wahrscheinlich noch besser als ich, was da in unserer Theologie zurzeit nötig ist. Geisteshaltung, Geistesleitung, Geisteswirkung. Wie sieht es aus? Willst du der Erste sein? Erste Geige spielen? Oder wie David? Ich will noch geringer werden in meinen Augen. Entscheide heute, was willst du? David hat das bekannt. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe darum, auch demütig zu sein, den anderen stehen zu lassen, ihn zu segnen. Dann wirst du wirklich vom Geist geleitet und dann wird das wirklich auch geistliche Auswirkungen haben. Amen. Himmlischer Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus wollen wir dir danken für alles, was wir heute Morgen hören konnten. Gib mir die Gnade und uns die Gnade, zu dem zu halten, was geistlich ist, was von dir ist. So gesinnt zu sein, Herr, wie du gesinnt warst. Ich bitte es von Herzen in Jesu Namen. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Norbert Lied sprach in seiner Serie über den Judasbrief im Strom der Endzeit in einem ersten Teil zu Ihnen zum Thema Judas, das Vorbild. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!